Ich lese den heutigen Predigttext aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19 nach der guten Nachricht. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Amen, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: Komm, folge mir. Andere Schafe haben auch schöne Hirten. Nils, berichte uns, was meinst du mit dieser Aussage?
Ja, liebe Geschwister, zum Glück sind wir in einer normalen Gemeinde, oder? Erwischt ihr euch auch ab und zu, wie ihr das so denkt? Zum Glück ist es bei uns normal. Und das merkt man besonders gut im Vergleich. Ja, auch wenn ihr euch mal anguckt, wer hier heute so vorne steht am Sonntag, der Sören macht die Moderation und das Musikteam stand gerade noch hier, oder Thekla als hauptamtliche Mitarbeiterin war vorhin vorne. Häufig haben wir auch die Gisela als Gemeindeleiterin hier, ja. Oder wenn wir auf einer bisschen größeren Ebene denken, im Baptismus, ja, der Bruder Christoph Stieber in Elstal als Repräsentant, oder wer gerne noch ein bisschen weiter zurückdenkt, denkt vielleicht an Bruder Gerhard Onken, der vor vielen Jahrzehnten Baptismus nach Deutschland gebracht hat. Und wenn man die sich mal anguckt, die sind zum Glück normal, oder? Und haben normale Kleidung an, wie man sich halt so kleidet und nicht, weiß ich nicht, wie man das aus anderen Gemeinden kennt, so überdimensionierte Gürtelschnallen oder so gestylte Haare oder hier so Umhänge. Das ist anders als bei uns, bei den anderen. Und also ich find's schön, wie es bei uns ist. Oder auch wie die dann sprechen. Ja, zum Glück sprechen unsere Leute hier normale Sprache. Versteht man ganz gut. Ja, und nicht so Singsang gibt's ja auch manchmal, dass die dann so singen die ganze Zeit im Gottesdienst vorne. Oder dass da ganz viel so kanaanäische Worte dabei sind, die kein Mensch versteht, irgendwie immer von so lauter kirchlicher Insidersprache. Oder kennt ihr auch die Gemeinden, wo jeder Satz mit einem englischen Wort drin sein muss, auch damit es besonders fresh und cool klingt? Also ich find's gut, dass wir normal reden hier bei uns in der Gemeinde. Und ich finde das auch gut, dass man das an den Leitungspersonen unserer Gemeinde erkennen kann, dass wir eine normale Gemeinde sind. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann brauchen wir uns gewiss nicht zu verstecken. So. Ihr merkt schon, dass ich heute viel Gewicht auf diese Leitungspersonen lege, die man häufig auch in Verantwortungspositionen sieht und wahrnimmt, weil die ja auch anzeigen, wie der Zustand der Gemeinde so insgesamt ist. Ja? Und dass ich heute über Leitungsamt sprechen möchte, ein bisschen ausführlicher. Das habe ich mir nicht einfach so parat gelegt, sondern das war Gegenstand schon unseres Predigttextes, auf den wir gleich kommen werden. Da ging es ja insbesondere um Petrus unter Hinblick auf sein Leitungsamt, auf seine Leitungsfunktion. Das möchte ich gerne mit euch genauer angucken. Es liegt auch nicht nur daran, dass heute Tag der Arbeit ist und das Leiten was mit Arbeiten zu tun hat. Vor allem liegt es daran, dass wir uns noch immer in der Zeit nach Ostern befinden. Also in der Zeit des Jahres, in der wir uns besonders daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist und als Auferstandener auch nicht einfach weg war oder aufgehört hat, irgendwelche Dinge zu deichseln und zu leiten, sondern im Johannesevangelium lesen wir davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung nochmal einer ganzen Gruppe von seinen Freunden, seinen Jüngern begegnet ist am See Genezareth und da Frühstück gemacht hat für alle und den Petrus, den knöpft er sich nochmal besonders vor, um mit ihm über Leitung zu sprechen. Und wenn ich jetzt ja auch viel mit dem Finger schon auf andere gezeigt habe, auf Leute, die hier häufig vorne stehen und auf Leute, so ein bisschen mit Augenzwinkern, die in anderen Gemeinden vorne stehen und Leitungsämter ausüben, möchte ich doch auch vorweg schicken, dass wir als eine protestantische, als eine evangelische Gemeinde eine ziemlich gute Grundüberzeugung haben. Und das ist die Überzeugung vom allgemeinen Priestertum. Also die Auffassung, die besagt, alle Menschen, die Mitglied unserer Gemeinschaft sind, haben von Gott Gaben empfangen und können sich dadurch in die Gemeinschaft einbringen. Und wir machen keine so ganz grundsätzliche Unterscheidung zwischen Menschen, die jetzt ein irgendwie besonderes kirchliches Amt ausüben und denen, die das nicht tun, sondern grundsätzlich haben wir im Protestantismus dieses allgemeine Priestertum, alle sind begabt und befähigt, auch Leitung auszuüben. Und deswegen werde ich euch auch und mir selbst vielfältige Möglichkeiten bieten, uns an die eigene Nase zu fassen und zu gucken, wo geht's denn da vielleicht auch um uns und nicht nur um andere. Aber das wird beides Thema sein. Drei Punkte sind mir besonders aufgefallen, als ich den Predigttext des heutigen Sonntags mir angeschaut habe in der Vorbereitung, und auf die möchte ich euch besonders hinweisen. Die reden ja, Petrus und Jesus, da an bei dieser Begegnung am Morgen, reden ja viel über Schafe. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass Thekla mit uns vorhin schon die Schafe auf die grüne Weide geführt hat. Denn das ist ja der Auftrag, den Petrus von Jesus erhält. Ist euch aufgefallen, dass Jesus mehrfach zu Petrus sagt, weide meine Schafe, beziehungsweise Lämmer, erst sind es die Lämmer, dann die Schafe, da ist noch so ein kleine Unterscheidung drin. Einmal die Jungtiere, die vielleicht besonders viel Schutz bedürfen, und einmal geht's um alle möglichen Schafe. Es bleiben aber Jesu Schafe, ne? Jesus sagt nicht hier übrigens, guck, da sind deine Schafe, kümmere dich um die, sondern Jesus sagt, es sind und bleiben meine Schafe, aber du, Petrus, kriegst jetzt von mir den Auftrag, dich deren anzunehmen, dich um sie zu kümmern und zu gucken, dass sie alles haben, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Das ist also der Kern dieser Leitungsfunktion, dass Petrus nach den Schafen und nach den Lämmern gucken soll. Aber sie werden deswegen nicht seine Herde, sondern sie bleiben die Herde ihres Herrn Jesus Christus. Also Jesus delegiert sozusagen seine Hirtenaufgabe an Petrus als Leiter, damit er das fortführt, was Jesus dann nach seiner Auferstehung nicht mehr auf Erden selber wirken kann. Damit spielt der Text ziemlich klar an auf was anderes, was wir im Johannesevangelium schon gelesen haben, dass Jesus nämlich von sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, und das ist ja auch ein ziemlich beliebtes und verbreitetes Bild in den Schriften der Bibel. Das kommt relativ häufig mal vor, dass Gott selbst in Psalm 23 als guter Hirte beschrieben wird oder dann eben im Neuen Testament besonders gerne Jesus Christus. Die Grundaussage ist immer, dieser Herr der Gemeinde, Jesus Christus selbst, hat ein Hauptinteresse und das ist, dass es den Tieren, seinen Schafen, seiner Herde gut ergeht. Und er wird alles tun, was in seiner Macht steht, um das zu gewährleisten. Er hat also einen ganz grundsätzlich guten Willen für seine Leute. Und das geht dann in diesem Wort vom guten Hirten ja sogar so weit, dass es heißt, der gute Hirte lässt sogar sein Leben für die Schafe. Ja, damit haben wir die Thematik von Jesu Kreuz auch schon wieder dabei, dass ein heilvolles Geschehen ist, zum Guten dient. Durch den Kreuzestod Jesu können Menschen mit Gott versöhnt in Gemeinschaftsverhältnis gesetzt werden. Und Jesus ist bereit, als guter Hirte sogar so weit zu gehen, sein Leben zu lassen zugunsten der Schafe. Da merkt ihr, haben wir so eine Grundabhängigkeit Jesu als guten Hirten Gott gegenüber. Also Jesus denkt auch sich selbst, denkt sich seinen Auftrag nicht einfach aus, sondern empfängt den von Gott. Ah, klein Exkurs, weil es schön ist und weil wir auch noch ein bisschen Zeit haben. Es gibt ja im Johannesevangelium, in dem wir heute lesen, eine ganze Reihe von diesen sogenannten Ich-Bin-Worten. Ich hatte gerade zitiert, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Aber es gibt auch noch, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und noch weitere. Und Jesus beginnt jede dieser schönen Aussagen, die ja auch ganz bekannt und eingänglich sind, mit diesen pointierten Worten, ich bin. Und damit, dass er das so pointiert vorne wegstellt, obwohl man das streng genommen in der griechischen Sprache aus grammatischen Gründen gar nicht bräuchte, würde auch reichen, auf Griechisch zu sagen, bin der gute Hirte. Man muss nicht immer ich sagen. Aber weil Jesus es doch tut, ich bin, klingt hier eine Aussage an, die wir sonst von Gott kennen. Gott selbst stellt sich ja vor im Alten Testament als ich bin, der ich bin oder ich bin der Seiende. Das erste Gebot klingt da an oder die Offenbarung beim Mose am brennenden Dornbusch, wo Mose Gott nach seinem Namen fragt, wie heißt du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin der für euch da ist, oder ich bin der Seiende, kann man unterschiedlich übersetzen. Wenn Jesus jetzt im Johannesevangelium ständig sagt, ich bin, ja, dann ist da diese enge Verbindung zwischen Jesus und Gott drin, die hier anklingt. So. Und wo ich hin wollte ist, Jesus empfängt seinen Auftrag von Gott, wird von Gott in die Welt gesandt, als guter Hirte und vieles mehr und überträgt jetzt seine Aufgabe weiter an den, der sozusagen der Promi-Leiter ist im frühen Christentum, an Petrus, indem er ihm sagt, du weide meine Schafe, kümmere dich um meine Lämmer, du hast jetzt die Aufgabe, dir sind sie anvertraut. Punkt 2. Was fragt Jesus dreimal den Petrus? Liebst du mich? Das ist also das einzige Kriterium, das Jesus hier nochmal klären möchte, dass es braucht als Voraussetzung dieser Beauftragung, dass Petrus Jesus liebt. Und witzigerweise wechseln die auch manchmal im Vokabular, in den Begriffen, die sie so benutzen. Einmal ist da mehr so eine göttliche Liebe und Begegnung, die hier anklingt in der Frage. Einmal ist es eher eine freundschaftliche Liebe und beides bejaht Petrus aber. Ja, ich habe dich lieb als meinen Herrn und Gott und ich habe dich aber auch lieb als meinen Freund. Antwortet Petrus dem Jesus auf seine Fragen hin. Und dadurch weiß Jesus dann alles, was er wissen muss. Das reicht ihm offensichtlich als Information, um dann sagen zu können, dann beauftrage ich dich für den Dienst, in den ich dich stelle. Und erstaunlich ist, dass das hier überhaupt geschieht, wenn man sich mal die Vorgeschichte des Petrus so anguckt. Der ist ja nicht über das ganze Johannesevangelium schon als Superheld im Grunde in Erscheinung getreten, sondern im Gegenteil, er ist sogar der prominent, als es gerade drauf ankam, sich gerade nicht zu Jesus bekannt hat. Als Jesus nämlich gefangen genommen wurde und ihm der Prozess gemacht wurde, wird ja Petrus darauf angesprochen, hey, bist du nicht auch einer von dessen Gruppe? Und Petrus sagt, habe ich nichts mehr zu tun. Also diese sogenannte Verleugnung des Petrus, die liegt noch gar nicht lange zurück, erst wenige Tage. Und viele sagen, dass Jesus hier sogar dreimal fragt, hey Junge, liebst du mich? Könnte eine Anspielung sein, dass Petrus auch dreimal gefragt wurde, Herr, hast du nicht was mit dem Jesus zu tun gehabt, und dreimal das abstreitet? Kann man diskutieren. Witzigerweise ist diese dreimalige Frage, die kommt nur in den anderen Evangelien vor. Im Johannesevangelium hat streng genommen Petrus nur zweimal gesagt, den kenne ich nicht, den Kerl. Aber es gibt gute Gründe, um anzunehmen, dass das Johannesevangelium das jüngste Evangelium ist, das wir haben. Also das am spätesten entstandene, und dass der Johannesevangelist und seine Leserschaft die anderen Evangelien auch ein bisschen kennen. Also insofern kann man sagen, vielleicht spielt er da absichtlich drauf an und erteilt auch ein bisschen dem Petrus hier nochmal eine Retourkutsche oder gibt ihm die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Infolgedessen, dass Petrus vorher seine Zusammengehörigkeit mit Jesus abgestritten hat. Ja, auch dieses Thema der Traurigkeit, dass Petrus hier nach der dritten Frage traurig wird, könnte ja an seine Betrübnis angeknüpft sein, könnte darauf anspielen, dass Petrus nach der Verleugnung auch traurig geworden ist. Worauf es mir jetzt hier heute ankommt, ist zu sagen, der hat sich nicht immer nur mit Ruhm bekleckert, der Petrus, sondern im Gegenteil hat auch schon mal sich ziemliche Schnitzer erlaubt in der Vergangenheit. Und das Johannesevangelium kaschiert das nicht oder schminkt das nicht über, lässt das nicht irgendwie vornehm unter den Teppich fallen, sondern sagt, derjenige, der hier im frühen Christentum die berühmteste Leitungsperson werden wird, der ist vorher auch mal auf die Nase gefallen und hat nicht schon immer alles super gemacht in seiner Nachfolge Jesus gegenüber. Im Gegenteil, der hat da auch schon mal ganz schön Mist verzapft. Also die Geschichte des Petrus ist keine Triumphgeschichte, wo einer so mit fliegenden Fahnen die ganze Zeit sich nur mit Ruhm bekleckert, sondern die hat ihre Schattenseiten, und das ist auch okay. Und trotzdem kann dieser Petrus dann sagen, ja, Junge, Jesus, ich lieb dich. Und auf dieser Grundlage dann von Jesus die Aufgabe empfangen, die Leitungsfunktion auszuüben, die er dann wahrnimmt. Dass das übrigens so ist, darauf gehe ich nur ganz kurz ein, aber dass offensichtlich die Leserschaft des Johannesevangeliums Petrus als einen christlichen Promi kennt, das wird ja in diesem Schlussteil des Predigttextes, den Sören uns vorgelesen hat, sichtbar. Dass der Petrus offensichtlich so viel Bekanntheit genießt, dass auch viele wissen, wie der eigentlich gestorben ist. Und unser Text sagt hier nochmal übrigens, ja, ihr wisst alle, dass der in Gefangenschaft gestorben ist, der Petrus, und der Jesus hat es auch schon gewusst und hat's ihm angekündigt. Also wenn das nicht wäre, wenn dieser Bekanntheitsstatus des Petrus nicht gegeben wäre, dann würde diese Erklärung im Grunde keinen Sinn ergeben an der Stelle. Ja. Wenn ich es mal ein bisschen ins Allgemeine wende, könnten wir also sagen, die Wahrnehmung einer Leitungsaufgabe setzt nicht voraus, dass jemand jetzt schon immer nur super war und als super wahrgenommen wird von anderen, sondern dass man auch mal auf die Nase fällt in der Nachfolge Jesu, ist hier jedenfalls bei Petrus mit eingeplant und ist kein Hinderungsgrund. Ich habe gesagt, ich biete uns allen Gelegenheiten, uns an die eigene Nase zu fassen, aber auch andere zu bewerten. Und das wäre so ein Punkt, dass wir sagen können, ja, gehöre ich vielleicht zu denen, die immer sagen, ich bin nicht gut genug, dies oder jenen, an dieser oder jener Stelle mich einzubringen? Dann sagt uns unser Text so ein Quatsch. Ja? Sondern die Liebe zu Jesu, die ist das zu Jesus, die ist das Entscheidende. Und wenn das gegeben ist, dann traut Jesus dem Petrus hier vieles zu. Und ich wage zu behaupten, euch auch. Und andersrum, wenn wir uns erwischen, so wie ich manchmal, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, oh, wie der das macht oder wie die das macht, das finde ich aber komisch und oh, hat die nicht irgendwie, nicht da vorletztes Jahr nicht auch mal das eine Mal so viel Stuss erzählt. Das ist kein Grund, nach unserem Text zu sagen, diese Person kann keine gute Leiterin oder kann kein guter Leiter sein, sondern auch Scheitern gehört mit dazu und kann hier aufgegriffen und eingebaut werden. Ja, es ist nicht verboten zu scheitern. Dritter Punkt, den kann ich jetzt ein bisschen kürzer fassen vielleicht. Ich habe über die Predigt ja drüber geschrieben, den Titel Andere Schafe haben auch schöne Hirten. Und bin eingestiegen mit dem Vergleich zwischen unseren normalen Leitungspersonen und denen in anderen Gemeinden. Das Krasseste an unserem Bibeltext für heute Morgen, finde ich, ist, dass der Petrus nicht mal der Held von den Johannesleuten ist. Wir sind im Johannesevangelium. Petrus ist der eigentlich der Oberheld in den Evangelien Markus, Matthäus und Lukas. Aber im Johannesevangelium gibt es einen anderen Oberchecker eigentlich. Und das ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Manchmal wird der auch Lieblingsjünger genannt. Es haben sich schon immer viele gefragt, welcher ist das denn? Wie heißt der denn? Und die traditionelle Antwort ist, es könnte gut der Zebedäus Sohn Johannes gemeint sein. Aber das sagt das Johannesevangelium an keiner Stelle. Also den Namen dieses Lieblingsjüngers erfahren wir gar nicht. Aber der spielt an vielen Stellen, spielt der die erste Geige. Beim letzten Abendmahl ist das der Jünger, der Jesus die vertraulichsten Fragen stellen kann. Und Jesus, dem gibt er dann den Hinweis. Und das heißt, er liegt an der Brust Jesu, nicht, dass er irgendwie da, dass sie am Kuscheln sind, jetzt übertrieben, sondern in antiken Mahlsettings ist es ja leider eben nicht so wie auf diesem schönen Gemälde von Leonardo da Vinci, wo die alle da auf Stühlen an so einer langen Tafel sitzen, sondern man liegt auf so Liegen, so in Seitenlage. Und damit alle an den Tisch, auch an die Speisen rankommen, liegen so ein bisschen versetzt. Und quasi derjenige, der da vor Jesus ist, der ist an seiner Brust, also an der rechten, an der guten Seite, der hat besonders kurzen Draht zu ihm im wahrsten Sinne. Und das ist dieser Lieblingsjünger. Ja. Wie gesagt, der kommt an vielen Stellen des Johannesevangeliums extrem gut weg, insbesondere am Ostermorgen. Kennt ihr die Episode, was passiert an Ostern? Im Johannesevangelium, die Frauen erzählen den Männern, den Jüngern von der Auferstehung und dann gibt's ein Wettrennen. Der Lieblingsjünger und Petrus rennen um die Wette. Und wer ist Erster am leeren Grab? Der Lieblingsjünger natürlich. Aber er geht nicht rein, sondern lässt Petrus als Ersten rein. Also da habt ihr schon dieses Verhältnis, dass eigentlich der Lieblingsjünger der coolere Leiter ist, aber der Petrus irgendwie da doch noch so ein Vorrecht genießt. Und dass das Johannesevangelium gerade diesen Lieblingsjünger so in den Mittelpunkt stellt, zeigt, dass der eine besonders hohe Wertschätzung genießt in der Johannesgemeinde, also in der Gemeinde, für die das Johannesevangelium geschaffen und geschrieben ist. Am Ende, wenn wir weiterlesen würden nach unserem heutigen Predigttext, wird es dann ja auch heißen, das ist übrigens der, auf den dieses Evangelium zurückgeht und wir wissen, seine Worte sind wahr. Also der genießt allerhöchstes Ansehen und trotzdem erklärt uns unser Text, warum eigentlich in der Gesamtchristenheit Petrus jetzt derjenige geworden ist, auf den alle gucken und der besonders viel Respekt genießt. Also merkt ihr, worauf ich hinaus will? Die Gruppe die das Johannesevangelium ursprünglich liest, findet eigentlich diesen Lieblingsjünger besonders super. Und der ist es aber nicht, der am Schluss hier nach der Auferstehung von Jesus diesen ganz hervorgehobenen, prominenten Auftrag empfängt. Sondern das ist im Grunde der von den anderen Gemeinden. Andere Schafe haben auch schöne Hirten. Übrigens sagt Jesus das auch in dieser Stelle von Ich bin der gute Hirte, sagt er, ich habe übrigens auch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Also das Johannesevangelium hat viele so kleine Nadelstiche, die zeigen, die Christenheit ist vielfältig. Schon jetzt, schon so früh im ersten Jahrhundert oder auf der Grenze zum zweiten Jahrhundert. Und genau das Gegenteil von dem im Grunde, was ich am Anfang behauptet habe, ist hier die Pointe, dass das Johannesevangelium hier sagt, Jesus hier sagt, Petrus, weide du meine Schafe, bei den anderen läuft auch was gut. Bei den anderen läuft auch was richtig. Und obwohl wir die vielleicht nicht so als die normalen Christinnen und Christen angucken, kann es sein, dass auch die Hirten von den anderen Gemeinden, von den anderen Schafen, gerade einen besonderen Auftrag bekommen haben und den ausfüllen und deswegen unseren Respekt verdienen. Ja, und wir uns von denen vielleicht sogar eine Scheibe abschneiden können. Ich nehme es mir neu vor und lade euch ein, das auch zu tun, andere Gemeinden, andere Ausdrucksformen des christlichen Glaubens mit Respekt anzugucken unter der Hinsicht, was steckt da Gutes drin? Was kann ich bei denen lernen? Was machen die vielleicht gerade super, was bei uns nicht so toll ist? Auch wenn wir, natürlich fühlt sich's da, wo man zu Hause ist, immer normal an. Ja, aber dass es das einzig Richtige wäre oder die beste Form, Christentum zu leben, das ist jedenfalls mit unserem heutigen Predigttext nicht automatisch gesagt. Liebst du mich, Petrus? Fragt Jesus und der antwortet, du weißt, dass ich dich liebe und bekommt den Auftrag, weide meine Schafe. Und damit nimmt er Jesu Auftrag wahr, an seiner Stelle dieses Hirtenamt auszuüben, dessen Ursprung und Urheber letztlich Jesus selbst ist. Amen.